Carsten Kammholz.
Risa Mehmann.
Hey, da sind wir wieder.
Wie schön.
Genau, ich muss sagen, die Rückmeldungen zu dem letzten Iran-Podcast, die waren überwältigend. Also in beide Richtungen leider. Also es waren gute und schlechte Rückmeldungen mit dabei. Und ich hatte mir gedacht gehabt, dass wir heute tatsächlich über zumindest die Kommentare sprechen, die mich besonders beeindruckt haben. Und wo ich denke, darauf kann man nochmal separat eingehen. Aber bevor ich das tue, wie war so das Feedback, was du bekommen hast aus deinem Umfeld? Ich weiß, deine Mutter hat ein ganz liebes Feedback geschrieben zu dem Iran-Thema, was mich ja persönlich sehr berührt hat. Aber wie hast du die letzte Folge zum Thema Iran empfunden?
Also meine Mutter bewertet meine Arbeit sehr ausführlich und verfolgt, was ich so mache und war von dir begeistert.
Mega.
Weil sie zum einen gesehen hat, wie emotional du das Thema auch aufnimmst, aber wie viel spannende persönliche Fakten du da auch präsentiert hast und dass da jetzt sehr, sehr viele Reaktionen kamen, auch gerade was deine Meinung, was deine Haltung angeht, auch wie es weitergehen soll im Iran, das wundert mich überhaupt nicht. Insofern, ich bin total neugierig, welche Kommentare du jetzt da rausgezogen hast, die dich nochmal besonders bewegt haben. Fang doch mal an.
Sehr gerne. Also es waren tatsächlich, ich hatte tatsächlich noch nie so viele Kommentare auf einen Podcast. Also das war auch mein persönliches Highlight. Ich denke, es ist ein sehr emotionales Thema und ich habe gemerkt, wie unterschiedlich doch die Meinungen sind. Ich habe vorher viel Meinungen aus meiner Bubble mitgenommen. Das, ich sage jetzt mal bewusst, eher pro dem Sohn vom Schah, vom letzten Schah. Und jetzt bekomme ich aber auch sehr viel von der anderen Seite mit. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass so unterschiedlich die Meinungen sind. Und da haben wir zum Beispiel einen Kommentar von einem User. Ich würde so machen, ich sage jetzt nicht, wer das ist. Vielleicht möchte die Person das nicht. Zumindest ist in der letzten Podcast-Folge, wenn es nicht gelöscht wird, ist noch einsehbar. Das genaue Zitat sozusagen, der genaue Kommentar. Ich würde es zusammenfassen, so wie ich es verstanden habe und vielleicht ein paar Auszüge davon vorlesen, damit man die Zusammenhänge versteht. Da schreibt ein User beispielsweise, wenn etwas nachhaltig gut werden soll, muss man es selbst tun. Dazu braucht es keinen Casino-Besitzer und keines sich leutselig gegebenen Partyprinzen ohne Erfahrung. Also sehr eindeutig, auf wen er andeutet, es bedarf politischer Erfahrung und eines Plans, vielleicht sogar auf der Grundlage einer Verfassung, die der Iran schon einmal hatte und die mit dem leider unwirksam gewordenen Grundgesetz Deutschlands viele Gemeinsamkeiten hatte. Die Aussage lasse ich erstmal so stehen. Es ging noch viel weiter. Ich denke, was die Kernaussage war, Veränderung muss von innen kommen. Reza Pahlavi, also der Sohn des letzten Schah, ist eine Symbolik, eine Symbolfigur, aber kein Plan. Nach dem Sturz beginnt der eigentliche Kampf. Institutionen, Köpfe, Ethik und so weiter, Moral, was man im Land etablieren möchte. Ich fand das sehr interessant, weil es erkennt an, dass ein Regimesturz nicht automatisch gleich Freiheit bedeutet. Das kann man ja...
Sehen wir in Syrien ja auch.
Ja, 100%. Und er spricht im Grunde die interessante Debatte ein, was passiert danach? Also ich denke, die allermeisten Iraner sind für einen Regimesturz. Ich habe den Eindruck, dass es auch Iraner gibt, die nicht dafür sind, die halt finanziell wahrscheinlich davon profitieren. Aber das Interessante ist doch, wenn das Regime gestürzt wird, kann ja, wie in Syrien so ein bisschen das passiert war. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit der Syrien-Thematik, aber da war ja auch eine Zeit lang Chaos. Was für einen Eindruck hast du? Denkst du, Iran mit dem Sohn vom letzten Schah stürzt auch in ein Chaos, wenn das passiert, wenn das Regime gestürzt wird? Du warst letztes Mal auch ein bisschen kritisch, hatte ich das Gefühl.
Ja, weil ich einfach nicht daran glaube, dass eine Person auf einmal für ein völlig verändertes System steht. Also genauso bei der Russland-Debatte gibt es ja auch die Hoffnung, wenn Putin irgendwann nicht mehr ist, dann ist ein Russland auf einmal liberaler, demokratischer. Das ist doch naiv. Ja, dann wird ein Kopf durch einen anderen ersetzt. Und deswegen sehe ich noch lange nicht, dass ein Regimesturz im Iran eine völlig neue Situation herbeiführt. Aber was mich überrascht ist, und das ist auch in den Kommentaren sichtbar geworden, man preist inzwischen diesen Regimesturz ein. Irgendwie ist da so ein Glaube, das hält nicht mehr. Das war's jetzt.
100%. Ich glaube, da bin ich mir, ich bin mir sogar 100% sicher, eine Regierung, die ihre eigenen Menschen tötet, also ermordet. Das geht doch nicht mehr lange gut. Also wenn es nicht bei dieser Revolution passiert oder bei dem Versuch dieser Revolution, dann passiert es in ein paar Monaten oder ein paar Jahren wieder. Das funktioniert doch nicht mehr. Die können sich, das wird doch die iranische Bevölkerung niemals vergessen. Niemals, was in den letzten Tagen geschehen ist.
Ja, aber die Brutalität des iranischen Regimes, die funktioniert jetzt schon seit 45, 46 Jahren.
Fast
46
Jahren, ja.
Also ich sehe das noch nicht, ja, und ich sehe auch noch nicht, dass das Säbelrasseln von Donald Trump zu einem Regimesturz führen könnte. Also das ist ja jetzt die große Frage, was macht Trump? Jetzt hat er ja relativ frisch gerade verkündet, dass da eine Armada an Schiffen möglicherweise und auch einem großen wichtigen Flugzeugträger auf dem Weg ist in den Nahen Osten und bereit wäre zum Angriff. Aber was heißt das? Also ich habe kein Szenario vor Augen, was in den nächsten Wochen passieren könnte. Hast du da eine Idee, was als nächstes kommt? Weil, sagen wir ehrlich, es sind zigtausend Iraner jetzt ermordet worden in den vergangenen Wochen. Das Regime steht gerade. Was kommt denn jetzt?
Ich bin zuallererst super enttäuscht von Trump. Irgendwie hatte ich die Hoffnung, dass er direkt sein Wort halten wird. Er schickt eine Armada, eine Armee, eine Flugzeugträger und so weiter dahin und dann muss ja eigentlich was passieren. Und irgendwie habe ich eher das Gefühl, er nutzt die Situation eigentlich nur dafür, dass er eine Art Deal mit denen ausmacht, um das Thema Atomwaffen, Atomenergie irgendwie unter Dach und Fach zu bekommen. Das heißt, ihm geht es gar nicht dann darum, um das Regime zu stürzen. Ihm geht es gar nicht darum, dass da Menschen ermordet werden. Weil de facto es passiert. Also die schlimmste Nachricht, die ich die letzten Tage bekommen habe, durch Familie im Iran, durch meine Eltern, als sie mit denen telefoniert haben, zwischendurch sind die Leitungen wieder da. Die schlimmste Nachricht, die ich bekommen habe, war, dass in den Straßen, und wir sind nicht aus der Hauptstadt Teheran, aber in den Straßen sind die teilweise mit Feuerwehrautos durchgefahren, um das Blut rauszuwaschen mit Wasser von den Straßen. Und ein Trump, der dann sagt, wenn Hinrichtungen passieren und so weiter, dann schreiten wir ein und so weiter. Also wie viele Beweise braucht er denn noch, dass da sowas in der Richtung passiert? Und dass er dann vor und zurück geht, das tut der Psychologie der Menschen nicht gut im Iran. Vor allem auch viele Exil-Iraner. Als Exil-Iraner hat man immer so eine Art Schuldgefühl auch mit dabei. Man ist nicht da und hilft irgendwie nicht.
Und er argumentiert ja mit dem Atomprogramm, was mich ehrlicherweise total wundert. Also das eine hängt ja mit dem anderen dann doch am Ende zusammen. Also würde es ihm nur um das Thema Atomenergie gehen und das Verhindern, dass der Iran zu einer Atommacht wird, dann hätte er schon vor Jahren eingreifen können.
Genau. Also,
er macht es jetzt, jetzt an dem schwächsten Punkt des Regimes.
Das wundert mich. Also es wundert mich. Nochmal, um auf den Kommentar zurückzukommen. Also ich fand ihn in dem Sinne gut, dass es anerkannt wird, die Frage sehr vage ist, wer konkret soll den Übergang begleiten, außer der Sohn vom letzten Schah, was passiert danach? Was mich an dem Kommentar so ein bisschen gestört hat, ist, er war trotzdem ein bisschen realitätsfern. Wie soll ich das sagen? Also wir wünschen uns alle Demokratie im Iran. Aber ich finde es in dem Sinne realitätsfern, das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Man unterschätzt, glaube ich, auch hier im Westen so ein bisschen die kulturellen Eigenheiten von gewissen Regionen. Wenn du de facto noch nie eine richtige Demokratie hattest, es gab eine ganz kurze Zeit im Iran, was auch nicht funktioniert. Wenn du de facto noch nie eine Demokratie hattest, dann wird es auch so schnell erstmal nicht kommen. Das ist so mein Eindruck aus der Situation. Und diese ja akademische Distanz dazu zu sagen, ja, aber eigentlich idealerweise sollte das so und so passieren. Aber die Realität sieht anders aus. Also das ist das Einzige vielleicht als Feedback zu dem Kommentar. Ansonsten fand ich ihn sehr gut. Ich würde auch direkt zum zweiten Kommentar kommen. Ich nehme ein Zitat wieder raus und fasse es dann so die Kernaussage zusammen. Also da schreibt einer, was hältst du von folgender Lösung. Aufhebung der Sanktionen, beenden jeder hybriden Kriegsaktion von außen. In einer Generation haben die Iraner das Mullah-Regime überwunden, wenn sie das tun. Organisch von innen. Und eine teure Monarchie brauchen die schon überhaupt nicht. Der Sohn des Schahs soll weiter von seinem den Iraner gestohlenen Vermögen leben und den Iran in Ruhe lassen. und so weiter und so fort. Die Kernaussage, ich fasse zusammen, Reza Pahlavi ist Teil einer westlich gesteuerten Regime-Change-Operation. Demokratie kann jedoch nicht von außen kommen. Beispiele aus anderen Ländern zeigen die Gefahr. Beispielsweise Libyen wurde dort genannt. Ich finde es interessant, dass hier von einer Regime-Change-Romantik, das Wort Romantik habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Mir wurde auch auf Instagram geschrieben, beispielsweise, Reza, diese alte Schah-Romantik, die solltest du weglassen. Der letzte Schah war gar kein guter Mensch, war ein Tyrann und so weiter. Und diese Romantik, dass du erzählt hast, der Frank Sinatra war da und so weiter. Das mag wohl stimmen, aber die Zeit war nicht so romantisch, wie sich's anhört. Deswegen das Wort Romantik ist tatsächlich häufiger gekommen. Und interessant finde ich bei diesem Kommentar, der verweist tatsächlich auf reale historische Fehlschläge. Das heißt, von außen gesetzt, von außen kontrolliert, kann man nicht unbedingt eine Demokratie etablieren in einem Land.
In Deutschland hat es halbwegs funktioniert.
Stimmt.
Aber es war ja nicht die Idee der Deutschen, eine Demokratie zu werden, sondern es waren die Siegermächte, die gesagt haben, ihr seid jetzt eine Demokratie.
Richtig.
Ich habe deswegen, also mir ist dieses Land Iran viel zu fern, um ein Gefühl dafür zu bekommen, zu was es in der Lage ist und zu was die Menschen in der Lage sind. Und vielleicht braucht es auch viel mehr Menschen, die von außen in dieses Land kommen, auch die Exil-Iraner, die ganz bewusst sagen, und jetzt kommen wir zurück. Also es wäre dann auch wieder diese Frage an dich. Wärst du nicht auch so ein Mensch, der, wenn es einen Regime-Change gibt und wenn dir dieses Land am Herzen liegt, dass du auch mit dafür sorgst?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Und ich habe im Nachgang auch nochmal mit meiner Frau sogar darüber gesprochen gehabt. Du, würden wir eigentlich zurück in den Iran gehen und so weiter? Sie hat sich jetzt nicht so positiv angehört, als ob sie das gerne wollen würde, was ich auch verstehe.
Zumal sie Amerikanerin ist.
Sie ist auch Amerikanerin,
genau. Für den Kontext.
Muss man sagen.
Nicht unerheblich.
Auf der anderen Seite, Iraner mögen Amerikaner, also die normale iranische Bevölkerung. Da es ist wirklich so, wir mögen eigentlich Amerikaner. Das Regime ist halt so, die mögen keine Amerikaner. Sonst wäre ich auch nicht mit einer Amerikanerin zusammen. Aber ich habe lange darüber nachgedacht. Also nochmal vom letzten Mal, für mich wird es wahrscheinlich eher nicht in Frage kommen, nochmal zurückzukehren. Soll aber nicht heißen, dass ich keine Verbundenheit dort spüre. Ich habe mit einem guten Freund von mir vor kurzem darüber gesprochen gehabt und der hat es perfekt ausgedrückt. Viel intensiver, als ich es ausdrücken würde. Er meinte, als Exil-Iraner jetzt im Ausland zu leben, du hast diese innere Zerrissenheit, dass du weißt, dass Menschen, die in irgendeiner Form mit dir verbunden sind, gerade zu Hause, so hart es sich anhört, geschlachtet werden und du bist im sicheren Ausland und versuchst zwar dran zu denken, versuchst zwar von der Ferne etwas zu helfen, aber du schaffst das nicht. Und er hat mir gesagt gehabt, das fand ich auch sehr interessant, er hat sogar mittlerweile Angst, irgendwann, wenn beispielsweise das Regime gestürzt ist, in den Iran zurückzugehen, weil er Angst hat, vorgeworfen zu bekommen, in den wichtigen Momenten warst du nicht da. Mhm. Und ich gebe ihm da recht. Also so dieses Schuldgefühl tragen, glaube ich, viele Iraner, also Exil-Iraner in sich.
Ja, aber ist es nicht spannend, dass man feststellt, diese Debatten werden hier gerade in den anderen Ländern oder auch hier in Deutschland ganz im Speziellen so intensiv geführt von den Exil-Iranern oder von denjenigen, die ihre Wurzeln im Iran haben. Aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, wir müssen da jetzt hin oder wir müssen zu einem Zeitpunkt X hin.
Und ist das nicht crazy, dass der Sohn vom letzten Schah sagt, ich will zurück? Da ist einer, der sagt, ich will zurück. Und hier passiert Unglaubliches für mich. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, wie viele Tage das her ist, so 3, 4, 5 Tage vielleicht, in der Tagesschau wurde mit dem Sohn mit Reza Shah gesprochen. Ich fand das krass, also es war in der ARD. Ich fand das krass, dass die ARD sogar ein Framing vorgenommen hat. Ja, der letzte Shah, ihr Vater, war ja quasi ein Diktator und so weiter und Schreckensherrschaft und so weiter. Da dachte ich mir nur, was ist das für ein Framing? Es mag sein. Also ich sehe es nicht so extrem, wie es dargestellt wurde, dass es eine Schreckensherrschaft war, weil ich höre auch von der anderen Seite, dass es eben nicht so war. Ich höre beide Seiten. Aber dass in der Tagesschau das so dargestellt wird und auch wie unhöflich es gegenüber dem Reza Pahlavi war. Ich komme ja auch nicht, so hart das klingen mag, lieber Urdeutscher, weil dein Großvater wahrscheinlich in der SS war, bist du genauso, tickst du genauso wie dein Urgroßvater. Also ich tue auch nicht so ein Framing. Und ich finde es, ich fand es eine Unverschämtheit, das so abzuleiten. Dein Vater war so, also wirst du auch so sein. Und auf deine Frage zurückzukommen.
Ich sehe es ein bisschen anders.
Sag warum, gerne.
Also es ist der Sohn vom letzten Schah und so wie ich ihn verstehe, erhebt er den Anspruch, zurückzukehren, um die Macht zu haben.
Ich verstehe ihn ganz anders. Ich habe Interviews mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, wenn die Leute möchten, dass ich König werde, dann mache ich das. Aber ich bin dafür da, Demokratie, wenn es gewollt wird, einzuführen. Und das Interessante ist, und das hat er auf Englisch gesagt, das hat er auf Persisch gesagt, das wurde auch so übermittelt an die iranische Bevölkerung. Das Interessante ist, es gibt andere Menschen wiederum, andere Diktatoren und so weiter, die mit einem absoluten Machtanspruch Revolutionen geführt haben. Und da kommt einer und sagt, wenn ihr wollt, mache ich das. Ansonsten bin ich dafür da, um euch zu helfen. Und dass der jetzt, ich verstehe auch die Aussagen, da gibt es einige Aussagen dazu, dass der Sohn vom letzten Schah, der sagt von sich selber, der Reza Pahlavi sagt von sich selber, er ist Kampfjet-Pilot und so weiter. Okay, er hat noch nie in real life wahrscheinlich in den Krieg sich involviert als Kampfjet-Pilot und so weiter. Also das ist dann vielleicht over the top, sowas zu sagen, dass es der Beruf von ihm ist. Auf der anderen Seite finde ich es aber so mutig, weil er könnte ja sagen tatsächlich, du, ich bleib in den USA. Ich habe da meine Familie, ich habe da meine die besten Kontakte, die man sich vorstellen kann. Also der kann ja quasi mit jedem auf dieser Welt sprechen, weil er der Sohn vom letzten Schah ist. Aber trotzdem sagt er, ich bin bereit zurückzukehren. Ich brauche aber die Unterstützung von USA.
Klar, ich meine, er will sein altes Iran zurück und er formuliert, ich bin das Angebot. Und er formuliert dieses Angebot natürlich in einem total sicheren Kontext. Ja, ihm geht es nicht schlecht. Er muss nicht fürchten, umgebracht zu werden, weil er sagt, ich hätte es gern anders. Also es ist auch bequem und ich finde auch diese journalistische Herangehensweise sehr, sehr kritisch mit seiner Rolle umzugehen, korrekt. Denn selbst wenn er in das Land zurückgeht und sagt, ich helfe Demokratie aufzubauen, glaubst du, dass er am Ende dieses Prozesses sagt, ist völlig okay, ich setze mich in die allerletzte Reihe des neuen Parlamentes? Das glaube ich nicht.
Das mag sein, das kann so kommen. Allerdings weiß ich, dass das eine viel bessere Situation als jetzt wäre. Da haben wir einen Menschen, der jetzt, ich weiß nicht, 40 Jahre in einer Demokratie gelebt hat. Der hat seinen Vater lange nicht mehr gesehen. Also ein Menschen, der hochgebildet ist. Der hat eine wunderbare Ausbildung genossen. Der die besten Kontakte zu den Weltführern hat. Und dem wird vorgeworfen, ja, dein Vermögen, das du gestohlen hast. Also Nummer eins, er hat es nicht gestohlen. Also ich will ihn nicht verteidigen, aber er persönlich war es ja nicht, der das Geld gestohlen hat. Mal angenommen, es war sein Vater. Okay, sein Vater hat es gestohlen, er hat es geerbt und so weiter und so fort. Er hat es nicht gestohlen. Und gleichzeitig sehen wir Bilder, und das finde ich mindblowing, von den Kindern, von den ganzen Klerikern aus den USA, aus Iran, die da in auch verschiedenen Yachten Partys machen und so weiter. Die sind durchgesickert, diese Videos. In Monaco ihre Partys machen und so weiter. Das sind die Söhne und Töchter von den Klerikern aus dem Iran. Wieso regt sich da keiner auf, dass sie die Multimillionen, was auch immer, geklaut haben? Also da diese...
Völlig korrekt,
das,
ja.
Das geht mir nicht in den Kopf rein. Und das stört mich an der Diskussion, wenn ich ehrlich bin. Das hört sich jetzt wirklich so an, als ob ich jetzt voll pro Monarchie bin und so weiter. Ich bin pro Freiheit für Iran. Und wenn ich als realitätsnaher Mensch denke, der Schah, der Sohn vom Schah ist der einzige Mensch, der das gerade vielleicht zusammen mit den USA machen kann, dann bin ich für ihn. Mich stört es aber, dass auch auf YouTube und Instagram, wir haben ja diese Clips vom letzten Podcast veröffentlicht, jeder haut sofort auf den letzten Schah ein, wo ich mir denke, ja, aber das ist doch schon vorbei. Also damit hat der Sohn vom Schah ja erstmal nichts zu tun.
Aber er nimmt sich doch die Freiheit, sich als Angebot in den Vordergrund zu bringen, weil er der Sohn des letzten Schah ist.
Genau, aber er wird ja auch gerufen von den Menschen. Es ist ja nicht so, also die zumindest von den Demos, die ich aus USA und so weiter mitbekommen habe. Selbst hier in Heidelberg war eine ganz kleine Demo. Selbst da rufen sie seinen Namen. Also die können ja tausend andere Namen rufen. Wieso rufen sie seinen Namen? Jetzt kann man sagen, okay, das sind die Exil-Iraner, Schah-Romantik und so weiter und so fort. Aber wenn du als einzige Möglichkeit hast, jemanden nicht autoritären, jemanden nicht extremen, jemanden nicht, der auch wieder sagt, Religion an oberster Stelle und danach die Menschen und so weiter. Da haben wir jemanden, der hat 40 Jahre lang in einer Demokratie gelebt, ist sehr gebildet, so wie ich ihn einschätze, lebt ein normales Leben, kein Fundamentalist. Ich würde sagen, er ist wahrscheinlich in der Region dort wahrscheinlich einer der moderatesten Menschen, die wir jemals da haben werden. Und gegen den hau jetzt zumindest die andere Hälfte von Iranern, mit denen ich spreche, voll ein. Der wird genauso wie sein Vater sein. Also diese Erbsünde nennt man oder Erbschuld oder was auch immer, das sehe ich bei ihm gar nicht. Er hat mehrmals gesagt gehabt, und mal angenommen, er würde lügen und wird dann der krasseste Diktator aller Zeiten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Schlimmer als das kann es ja nicht werden.
Betrachte es mal als gesunde Skepsis. Natürlich wird er da in Sippenhaft genommen, was per se erstmal nicht ganz korrekt ist.
Ja.
Aber nochmal, er ist in einer bequemen Situation gerade. Und wenn es wirklich darauf ankommt, dass er gebraucht wird, bin ich mal gespannt, ob er wirklich dann da ist. Aber das wissen wir jetzt gerade noch nicht. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel dazwischen passieren. Also welche Rolle die USA einnehmen werden und wie dann, falls es einen Angriff gibt, der Iran reagiert, greift er sofort Israel an? Das ist ja alles unabsehbar momentan. Ja, also das ist immer noch ein Thema, kommt es zum Flächenbrand?
Ja, ich bin voll bei dir. Es ist vieles unabsehbar. Ich denke manchmal, die Militärstärke, Militärskraft von Iran wird vielleicht ein bisschen überschätzt. Ist so mein Eindruck. Ich war sehr überrascht, zum Beispiel bei dem 10-Tage-Krieg, 11-Tage-Krieg, glaube ich, war das beim letzten Mal, dass Israel ohne Probleme mit ihren Jets in den Flugraum von Iran reinfliegen können, ihre Bomben in Ruhe abwerfen können, wieder zurückfliegen können und nichts passiert da. Und Iran bombardiert dann mit ganz vielen Raketen Israel ab. Ein paar kommen durch, viele kommen nicht durch. Und da war ich überrascht, dass dann gesagt wird, von militärischer Stärke gesprochen wird. Also ich habe das Gefühl gehabt, Israel ist ja vergleichsweise relativ klein zum Iran, dass die da einfach so machen konnten, was sie wollen mit ein paar Jets, hat mich überrascht, wenn ich ehrlich bin, weil man ja hört dauernd, wie bei Russland es ja auch gesagt wurde, Russland gewinnt den Krieg innerhalb von wenigen Tagen gegen Ukraine. Jetzt sind wir 2 Jahre später da und offensichtlich immer noch nicht gewonnen. Es muss ein Deal ausgehandelt werden. Ich glaube, auch hier wird der Iran, also das Regime, militärisch komplett überschätzt. Das ist so mein Eindruck. Ich weiß auch nicht, ob sie in der Verfassung jetzt noch sind überhaupt.
Echt, das überrascht mich. Also mich hat ehrlicherweise total schockiert, wie weit es die iranische Angriffskraft damals geschafft hat. Also da sind Raketen in Israel explodiert. Es gab Tote. Für mich ist das ein erfolgreicher Militärschlag gewesen.
Ich hatte nicht den Eindruck. Ich kenne die, also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, da waren Wohnhäuser und so weiter zerstört worden. Die habe ich gesehen. Aber das Land ist ja so dicht besiedelt. Du musst ja im Grunde einfach nur ganz viele Raketen abfeuern und irgendwas kommt durch. Und dass da so wenig durchgekommen ist, fand ich schon fragwürdig, ehrlich gesagt. Also bin ich happy für die israelische Bevölkerung. Aber mich hat es überrascht, dass so wenig durchgekommen ist, weil die haben ja abgefeuert, was sie hatten.
Was passiert in den nächsten Wochen? Was glaubst du?
Boah, so hart es klingt, ich habe fast schon den Eindruck, da wird nichts mehr passieren erstmal. Also das ist für mich sehr hart, so zu denken, weil ich denke, es hängt viel von den USA ab. Die wollen nur einen Deal. Trump möchte mit Gesicht aus der Sache rauskommen. Der möchte jetzt einen Deal haben, dass Iran Atomwaffen und so weiter, den Atomdeal eingeht und so weiter und so fort. Und dann ist die Sache für ihn auch fertig. Das ist mein Eindruck.
Und die Iraner, werden die sich trauen, auf die Straße zu gehen nochmal? Nach den Massakern jetzt?
Ich glaube kurzfristig eher nicht. Leider. Und deswegen sage ich auch, kann ich es nur wiederholen. Ich glaube, die iranische Bevölkerung wird niemals vergessen, was jetzt passiert ist. Das heißt, in ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder was auch immer kann es wieder passieren. Nur ich glaube, die Angst ist jetzt so groß, dass da erstmal wahrscheinlich das alles zurückgeht. Ich würde mir was anderes wünschen, nur wie ich es mitbekommen habe, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben, da wurden ja Söldner quasi aus dem Ausland eingeflogen, also nicht Iraner, damit diese Söldner gegen gutes Geld auf die iranische Bevölkerung schießen. Weil es anscheinend auch innerhalb der iranischen Armee und so weiter sehr große Bedenken gab, ihre eigenen Menschen zu töten. Und da wurden Leute eingeflogen von den ganzen Proxys, wir kennen die Namen, Hezbollah, keine Ahnung, ich will jetzt keine konkreten Namen sagen. Aber
ja, gut, der Iran finanziert ja auch diese Milizen.
Genau. Und dann werden die eingeflogen. Es gibt Footage davon, Video-Footage, weil die ganz genau wissen, die eigenen iranischen Soldaten würden das wahrscheinlich eher nicht tun. Und das finde ich hart. Aber nochmal auf den Kommentar zu kommen, der Kommentar war auch berechtigt. Auf der anderen Seite, das mit Thema mit dem Vermögen habe ich nicht verstanden, dass ihm vorgeworfen wird, dass er so ein großes Vermögen hat. Ja, dann schauen wir uns bitte mal auch die Vermögen der aktuellen Kleriker und deren Kinder an. Und dann relativiert sich das Ganze auch wieder. Nächster Kommentar. Ich lese wieder ein Zitat draus vor und danach fasse ich die Kernaussage zusammen. Eins muss ich noch zu deinem Bericht sagen, sagt der Kommentator. Du sagst, du glaubst nicht, dass viele Iraner Fan von Reza Pahlavi sind. Es reicht schon, wenn du einige Proteste in Iran anschaust. Du kannst nicht mehr als seinen Namen hören. Das ist tatsächlich das, was ich vorhin gesagt habe oder gemeint habe. Und über Reza Pahlavi, wenn du ihn nur ganz bisschen kennst, wüsstest du ganz sicher, dass er Demokrat ist. Und über den Schah damals muss man sagen, er musste einige ins Gefängnis schmeißen, weil sie Terroristen waren, wie zum Beispiel radikale Moslems, die Mujahideen, Kommunisten, soziale Marxisten und so weiter und so fort. Also Kernaussage zusammengefasst, wenn man sagt, viele sind gegen Reza Pahlavi, relativiert man den Ruf der Getöteten, die seinen Namen gerufen haben. Das fand ich interessant. Mhm. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem letzten Podcast mit dir zusammen das tatsächlich ein bisschen relativiert. Viele sind dagegen. Das natürlich in dem Kontext, was heißt jetzt viele? Sind es 10%, 20%, 30%? Es sind einige dagegen. Ich kann aber die Zahlen nicht beziffern. Ich will es auch nicht relativieren oder überbewerten. Mein Eindruck ist, Exil-Iraner sind eher für Reza Shah. Es gibt, glaube ich, auch eine ganz große Gruppe innerhalb des Irans, die für Reza Shah, kann man gar nicht sagen, also Sohn vom letzten Shah sind. Konkrete Zahlen habe ich nicht. Und das Letzte, was ich möchte, ist, das zu überbewerten oder relativieren. Ich bin bei dir, wo du gesagt hast, das Risiko ist da, weil er aus dem Kontext kommt und so weiter. Ich finde aber ein Framing, und das tue ich ja leider manchmal auch, also ich sehe ihn besonders positiv da, aber ein Framing von Nachrichtensendern wie ARD, das hat mich komplett überrascht, ehrlich gesagt, dass sie ihn so negativ beziffern und auch auf das Thematik von öffentlichen Rechtlichen zu kommen. Ich wünsche mir eigentlich, wenn wir schon so viele Beiträge zahlen, dass die neutral Infos weitergeben. Und ich habe auch lange über unser Setup hier nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Du bist ein Journalist. Du hast, und das ist mir erst in den letzten Folgen bewusst geworden, bei dir, bei deinen Aussagen kommt es tatsächlich auf die einzelnen Wörter an, was du sagst, wie du das sagst. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Mir ist erst bewusst geworden, als ich so viel negatives Feedback bekommen habe auf meinen letzten Podcast zum Thema Iran. Ich bin opinion-driven, das ist meine Meinung. Ich habe keinen Anspruch, Journalist zu sein. Aber ich verstehe die Aufgabe zum Beispiel von dir oder von Journalisten allgemein, insbesondere vom Öffentlich-Rechtlichen, dass ihr Fakten möglichst detailgetreu wiedergebt, vielleicht ein bisschen einordnet. Aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass man kein Framing macht.
Ja, total richtig. Also ehrlicherweise musst du auch aufpassen, was du sagst.
Aber weniger als du.
Weil ja, aber wir wollen ja keinen Blödsinn verbreiten. Aber Meinungen zu verbreiten ist ja im Rahmen völlig korrekt und wichtig, auch Emotionen mit Themen zu verbinden. Und in dem Fall habe ich das Gefühl, da hast du überhaupt nichts falsch gemacht. Und ich glaube, dass es sogar ganz vielen, die dich sehen, hilft, auch deinen Blick auf dieses Land verstehen zu können und damit auch ihren eigenen Blick zu schärfen. Also ich kann dich da nur bestärken, so weiterzumachen.
Super lieb von dir. Ich komme dann auch direkt zum nächsten Kommentar. Kurzes Zitat. Es tut richtig weh, ich muss die Grammatik ein bisschen einordnen. Es tut richtig weh, dieser nette iranische intellektuelle Junge, damit bin ich gemeint. Vielen Dank für die Blumen. Dieser nette iranische intellektuelle Junge, der in Demokratie und in Deutschland aufgewachsen ist, zu hören, wie er auch, wie die meisten aus reiner Hilflosigkeit zur Selbst, ich lese vor, Verarschung ergriffen haben. Denn der Sohn vom gestürzten König hat vollkommen die Hintertür für sich aufgelassen. Er sagt, das Volk, Ich lese vor, deswegen ist es grammatikalisch ein bisschen schwierig. Er sagt, das Volk nach dem Absturz des islamischen Regierung innerhalb von 100 Tagen durch ein Referendum wählen zu lassen, ob es eine Monarchie oder ob er Präsident wird oder ob ein Parlament und so weiter dadurch gemacht wird. Er lässt die Hintertür dafür offen. Die Kernaussage, ich fasse es zusammen, ist: Referendum, Monarchie versus Republik ist kein demokratisches Angebot. Problematisch ist, Monarchie ist per Definition nicht abwählbar. Das ist das, was du auch vorhin gesagt hast. Ich gebe dem Kommentator recht, aber ich frage mich, in anderen Ländern, England, Schweden, haben wir auch Monarchien, konstitutionelle Monarchien, und das funktioniert da wunderbar. Wieso wird es einem Land wie Iran nicht zugetraut?
Gut, das wäre nochmal eine Spezialvariante, dass ein Reza Pahlavi König wird und dann gleichzeitig aber eine Regierung unter sich hat und sagt, ich bin eigentlich nur für Repräsentation zuständig und regieren tun andere. Ich finde, da ist Skepsis erstmal angebracht, oder? Dass es zu so einem System kommt.
Ja, also ich bin bei dir. Es hört sich erstmal nach Wunschdenken an. Ja.
Also ich glaube, am Ende muss ich auch so ein Land, muss ich so eine Nation entscheiden, will sie diese Figur, will sie diesen Menschen haben oder will sie Demokratie haben? Wenn sie beides bekommt, vielleicht gut, vielleicht auch nicht, aber sie muss sich erstmal entscheiden, in welchem System es weitergehen soll. Und nach wie vor glaube ich, es gibt niemals diesen Automatismus, dass dann alles auf eine Demokratie zuläuft. Das glaube ich überhaupt nicht.
Du hast mal was sehr Interessantes gesagt. Also Demokratie ist auch nichts Selbstverständliches. Das hast du vor einigen Monaten mal gesagt gehabt. Und ich habe auch darüber nachgedacht gehabt. Ich sehe auch manchmal, auch jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber stellenweise in den USA, auch teilweise Demokratie stark gefährdet. Also ist Demokratie vielleicht eine Art Zwischenlösung für einen gewissen Zeitraum und kann dann auch wieder abgewählt werden? Ich weiß es nicht. Demokratie ist ja noch ein Test in unserer Zivilisation.
Absolut. Also wenn du dir die Menschheitsgeschichte anguckst, sind wir gerade ein totaler Sonderfall mit unserer Demokratie, und Demokratie ist super anstrengend und braucht jeden. Und das sollten auch diejenigen langsam verstehen, die glauben, sie können irgendwie von ihrem Sofa aus Demokraten sein. Nee, Demokratie heißt sich einmischen.
Und du glaubst jetzt erstmal jemanden nicht, wenn er sagt, ich möchte Demokratie einführen, dass er es auch machen möchte. Hör ich raus.
Gesundes Misstrauen ist angebracht. Ganz klar. Erst recht, wenn man das kommt jetzt wieder vielleicht auch als Vorurteil rüber, aber was sagt mir, was soll mich überzeugen, dass Reza Pahlavi wirklich eine Demokratie nach westlichen Standards einführen kann überhaupt und dann auch will? Also da ist doch echt noch ein Weg zu gehen.
Hm. Und wieso mischt sich da Deutschland so wenig ein? Deutschland könnte auch ein Interesse haben zu sagen, wir wollen Demokratie als Exportprodukt in anderen Ländern haben. Also ich bin mir absolut sicher, ein zumindest in Grundzügen demokratisches Iran würde die Lage im Nahen Osten, im Mittleren Osten so beruhigen, das wäre kaum mit einem anderen Land so machbar wie mit Iran.
Ja, ich könnte jetzt natürlich sehr platt sagen, Deutschland hat gerade andere Sorgen. Das greift natürlich zu kurz, aber Deutschland hat formal erstmal ein Interesse daran, dass die Demokratie Israel, dass der Staat Israel funktioniert, gestärkt ist, geschützt ist. Und im Zweifel sind dann alle anderen Länder um Israel herum nachgelagert in der Prioritätenliste. Und außerdem, ich muss wirklich sagen, Deutschland hat wirklich durch die geopolitische Situation gerade wirklich andere Hausaufgaben gerade zu machen, als sich auch noch in das Thema Iran jetzt selber einzumischen. Und außerdem, es wäre immer EU. Also es wäre nicht Deutschland allein, es wäre immer die EU, die eine Stimme entwickeln muss in diesem Fall.
Richtig, aber man braucht ja auch einen Anführer für so eine Stimme.
Ja, Friedrich Merz ist das wahrscheinlich nicht.
Du hast gerade gesagt, die Sicherheit von Israel. Und genau das würde ja passieren, wenn Iran sich ändern würde. Also Israel hätte ja eine erhöhte Sicherheit dadurch. die ganzen Finanzierungen von den ganzen Terrororganisationen wäre von einem Tag auf den nächsten eingestampft.
Das weiß ich nicht. Vorstellbar wäre ja auch, wenn auf einmal Iran eine Demokratie ist, dass diese Demokratie ja auch erstmal sich beweisen muss. Und da gäbe es auch genug Kräfte, die diese Demokratie nicht wollen, die zurück wollen zur islamistisch begründeten Schreckensherrschaft. Die würde es nach wie vor geben, diese Kräfte. Also sind Terrororganisationen wie die Hamas und die Hezbollah dann weg? Never ever.
Sehr verzwickte Situation auf jeden Fall. Ich komme nun zum letzten Kommentar und der geht eigentlich wie viele andere auch in die gleiche Richtung. Mullahs, die schlimmste Regierung der Welt, ist keine Frage. Aber dass dieser Mann, also damit meint er wieder mich, die Schahzeit so schön redet, ist keine Realität. Die Person schreibt weiter, niemand dürfte eine kleinste Kritik an den Schah ausüben. Tausende Studenten wurden inhaftiert oder hingerichtet. Also die Kernaussage, es war ein längerer Text, der Schah war ein Diktator, Familienangehörige wurden getötet oder inhaftiert. Man darf diese Erfahrung nicht relativieren. Ich finde das wichtig, die Aussage, weil das nochmal so eine Art Realitätscheck bringt. Ja, da waren reale Opfer des damaligen Schahs. Und Nostalgie ist hier nicht angebracht und man mahnt die historische Verantwortung. Was mich in dem Kontext so ein bisschen stört, ist, dass man den Zeitkontext ein bisschen ausblendet, wenn man über den letzten Schah spricht. Wir reden von 70er Jahren ungefähr.
Bis 79 ging es.
Genau. Ja. Wir reden von den 70er Jahren. Ungefähr davor hat es schon angefangen, aber lass uns mal über die 70er Jahre sprechen. Wir reden von einer Zeit, wo der nahe Mittlere Osten ja auch von Autokraten beherrscht wurde. Und keines dieser Länder war so westlich orientiert wie der Iran. Also wenn du Footage siehst, Video-Footage siehst, völlig sich frei bewegende Frauen, kein Kopftücher, ganz normal angezogen und so weiter und so fort.
Auch beliebtes Reiseland.
Ich habe auch mit älteren Iranern gesprochen gehabt. Ich habe die konkret gefragt gehabt, warst du eingeschränkt in der Möglichkeit, einen Beruf auszuüben? Musstest du dem Islam zugehören? Musstest du in irgendeiner Religion zugehören? Hattest du Religionsfreiheit? Und so weiter und so fort. Zu der Zeit gab es, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, die meisten Synagogen weltweit außerhalb von Israel gab es im Iran. Das ist auch ein Fact, der mich total überrascht hat, wenn ich ehrlich bin. Ich bin alle Fragen durchgegangen. Hattest du Reisefreiheit? War die Währung was wert? Gab es Inflation? Und so weiter und so fort. Und alles wurde so beantwortet. Ja, stimmt. Ich hatte alle Möglichkeiten. Das Einzige, was ich durfte nicht den Schah kritisieren. Ist so gut. Also wie ungefähr 60% der heutigen Zeit ja immer noch, wenn ich in Dubai lebe, habe ich auch alle Freiheiten. Ich darf halt nicht den Herrscher da beleidigen und so weiter und so fort. Und ich frage mich auch in diesem Zeitkontext, ich sage jetzt, dass es keine gute Sache war, aber in diesem Zeitkontext, man hatte das westlichste Land in dem Kontext und es wird immer wieder gesagt, aber man durfte ihn nicht kritisieren.
Klar.
Also ich sag dir eine Sache, es ist jetzt keine, sorry für die Unterbrechung, aber es ist kein unbedingt ein direkter Vergleich, aber ich darf jetzt auch nicht über den Habeck sagen, dass er ein Schwachkopf ist. Würde ich auch nicht sagen, aber darf ich auch nicht sagen. Wenn ich sage, muss ich, du kennst wahrscheinlich den.
Wird teuer.
Genau, es wird sehr teuer. Also gut, über den Erdogan wurde vor ein paar Jahren gesagt, dass er, wahrscheinlich hast du mitbekommen,
nicht sagen.
Will ich jetzt nicht äußern. Da ist es wiederum okay gewesen. Er hat es wieder zurückgenommen, der Böhmermann, aber da war es irgendwie okay.
Mm-mm, auch nicht.
Für mich war es nicht okay.
Nee, genau. Glaub, das gab richtig politische Verwerfungen.
Genau. Und deswegen meine ich ja, man darf überall auf der Welt nicht alles sagen, was man möchte. Wir sind alle Menschen sind Regeln unterworfen, weil sie sich entschieden haben, in irgendeinem Land zu leben. Und dieses Land hat Regeln. Mal strenger, mal weniger streng. Aber das da, und da komme ich wieder zurück, und wir Iraner drehen uns im Kreis. Der letzte Schah war eine Katastrophe und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich aber frage, was war deine Einschränkung? Was durftest du nicht machen? Ja, eigentlich alles. Ich durfte nur nicht den Schah kritisieren.
Ja, vielleicht muss sich die iranische Bevölkerung und auch die wild diskutierenden, in Freiheit diskutierenden Exil-Iraner, vielleicht muss man sich dann doch darauf einigen, was du immer wieder gesagt hast, alles besser als das jetzige. Vielleicht reicht das erstmal.
Gut, das waren noch viele weitere Kommentare. Auf alle können wir natürlich nicht eingehen. Wir haben jetzt tagesaktuell heute mitbekommen, dass es jetzt Sanktionen gibt gegen die.
Weiß ich, es gibt gegen.
Ich meine, Entschuldigung, dass sie, dass es, dass
es gibt einmal Sanktionen gegen 30 Personen, die Namen werden noch veröffentlicht.
Richtig, genau. Und dass die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft worden ist. Meine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, warum ist jetzt? Also Nummer eins und Nummer zwei, wie bewertest du, dass das jetzt das gemacht wurde? Also,
ach, wenn die EU Sanktionen beschließt, das hat ehrlicherweise in anderen Kontexten auch gar nicht so viel politisch verändert. Es war oft Symbolpolitik. Es war ein Zeichen, auch eigentlich gegenüber der eigenen Bevölkerung. Wir sehen das Thema und wir handeln im Rahmen unserer Möglichkeiten. Es verändert erstmal überhaupt nichts. Sorry, wenn ich das so sage. Ja. Es zeigt eigentlich nur, Brüssel hat das Thema auf dem Schirm und ist kooperationsbereit, wenn es in irgendeiner Weise darum geht, dieses Regime zu stürzen. Aber mehr erkenne ich da erstmal nicht.
Viel zu wenig.
Ja, soll jetzt Europa da angreifen? Nee, also es geht ja auch nicht. Also es ist im Rahmen von Politik das, was gerade möglich ist. In Brüssel.
Das, was du vorhin gesagt hast, ich gebe dir zu 100% recht. Also ich habe auch mit Lee darüber gesprochen gehabt. Ich verstehe das auch, dass Urdeutsche sagen, hey, eine neue Baustelle, wir können uns auch nicht jetzt darum kümmern, das ist auch, wir haben genug andere Baustellen und so weiter und so fort. Ich verstehe das alles, aber für mich ist es natürlich emotional, weil ich eben gebürtiger Iraner bin, denke ich mir, aber ja, jetzt müssten wir eigentlich was tun. Auf der anderen Seite verstehe ich uns Deutschen, damit meine ich mich selbst auch so zum Teil, dass wir sagen, ja, aber hey, wir können uns nicht um die ganze Welt kümmern. Es gibt noch andere wirklich schlimme Situationen auf der Welt.
Und wir haben Krieg in Europa. Also das ist auch der Kontext, der einfach auch immer mitgedacht werden muss. Wir haben einen ungelösten Krieg in Europa und erschreckenderweise auch in Teilen politisch eine ungeklärte Haltung gegenüber der Ukraine. Und dieses Thema...
Was für eine Haltung?
Eine ungeklärte Haltung. Ja, also es gibt ja keine unbegrenzte militärische Unterstützung für die Ukraine. Und da wird manches versprochen, was am Ende dann doch nicht gehalten wird. So, und die europäischen Staaten haben ein Erstinteresse daran, dass wir hier diesen Krieg beendet bekommen, endlich.
Vielleicht als Abschlussfrage an dich jetzt speziell, weil du Journalist bist. Ich war enttäuscht, dass das Thema Iran so wenig abgedeckt wurde in den Medien. Ein paar Tage, gebe ich zu, wurde es viel abgedeckt und jetzt mittlerweile habe ich den Eindruck, ist eine Randnotiz wieder. Was denkst du als Journalist darüber? Wie kannst du das einem Iraner das Ganze einordnen?
Oh, das ist total hart, es so zu sagen, aber am Ende ist das Nachrichtengeschäft tatsächlich auch Interesse geleitet von dem, was Nutzer auch an Feedback geben. Und tatsächlich gucken wir auf die Weltkarte, wir Journalisten, sage ich jetzt mal so allgemein. Und da wird auch geguckt, wo sind die Machtzentren der Welt und was passiert in den Machtzentren der Welt. Und dass wir extrem auf die USA schauen, dass wir auf China schauen, dass wir darauf schauen, was innerhalb Europas passiert, dass wir auf den Ukraine-Krieg schauen, dass wir auf Israel schauen als Deutsche mit unserer besonderen historischen Verantwortung. Das füllt erstmal ganz viel aus, ja, was wir an Nachrichtengeschäft machen. Und ich glaube schon, dass wir in der wirklich heftigen Phase versucht haben, Iran zu covern. Also ich sage jetzt wir wieder als Journalisten. Aber du darfst nicht vergessen, man erfährt auch wenig. Also du erfährst aus manchen Krisenregionen, aus manchen Kriegsregionen einfach auch viel zu wenig als Journalist. Und das ist auch ein Dilemma, was man irgendwie auch klar benennen muss. Ich finde es zum Beispiel auch immer schwierig, dass wir ein viel zu schwachen Blick auf Indien haben. Das ist die größte Demokratie der Welt. Es ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist das Land, was am stärksten gerade wächst, was zur Weltmacht heranwachsen wird. Und das journalistische Interesse an Indien war wirklich marginal in den vergangenen Jahrzehnten. Das wird sich wahrscheinlich jetzt mal langsam ändern. Aber auch das ist journalistisch von klassischen Nachrichtenwertkriterien her gedacht, begründbar. Ich glaube, dass das Thema Iran aber nicht auf Sparflamme kocht momentan. Das sehe ich gerade noch nicht. Also ich habe da eine andere Einschätzung als du. Aber im Rahmen dessen, was wir erfahren, wird das Thema bleiben.
Carsten, herzlichen Dank. Ich denke, wir haben nicht zum letzten Mal über das Thema Iran gesprochen.
Ich hoffe.
100%, Marc, wir können uns nur das Beste wünschen.